herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ja, Ihnen zu Hause einen schönen Donnerstagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind natürlich auch heute Abend wieder live aus Norddeutschland. Die Sail GP Rennserie gilt als die Formel 1 auf dem Meer. Die Boote rasen mit bis zu 102 Stundenkilometern übers Wasser. Nur natürlich mit Segelkraft. Es ist atemberaubend. Und dieses Spektakel macht jetzt zum ersten Mal Station in Deutschland vor Sassnitz auf Rügen. Und ich freue mich sehr, dass wir diesen Hochleistungssport jetzt gemeinsam kennenlernen. Vom deutschen Team nämlich bei uns, Erik Heil und Felix van den Höfel. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Danke.
Sag mal, 100. Also auf der Straße denkt man 100, das ist so, also 100 Stundenkilometer. Auf der Straße denkt man, ja, alles klar, da schwimmt man locker mit im Verkehr. 100 auf dem Wasser, wie fühlt sich das an, Erik?
Oh, ist natürlich beeindruckend auf dem Wasser, aber man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Man hat am Anfang schon erstmal ganz schön Respekt, mit so einer hohen Geschwindigkeit übers Wasser zu fliegen und hat auch nicht das Gefühl, dass es alles so stabil und so sicher ist, aber mit der Zeit lernt man das einzuschätzen und vergisst ein bisschen die Geschwindigkeit.
Das ist tatsächlich ja Fliegen tatsächlich, weil das Boot geht ja nach oben, ab einer gewissen Geschwindigkeit.
Genau, wir haben Hydrofoils unter dem Boot und wenn wir 32 km/h ungefähr schnell werden, können wir aus dem Wasser heben und dann reduziert sich der Widerstand im Wasser relativ massiv und wir werden ziemlich schnell.
Sag mal, Felix, dieses Hydrofoil, also der Begriff Foil, wird uns ja heute die nächsten 45 Minuten wahrscheinlich häufiger begegnen, nehme ich mal an. Kann man das als Tragfläche übersetzen?
Ja, absolut. Als Tragfläche oder kleine Flügel, wie man es eigentlich will. Es ist wirklich wie eine kleine Tragfläche oder ein Flügel, die unter Wasser sind und ab einer bestimmten Geschwindigkeit kreieren die natürlich ein bisschen Lift und heben uns aus dem Wasser raus. Natürlich nicht so weit, dass wir rausploppen, aber ja, dadurch erreichen wir diese verrückt hohen Geschwindigkeiten.
Das ist im Endeffekt wie ein Flugzeug. Flugzeugtragfläche, da die oberhalb muss die Luft ganz schnell strömen. Ne? Dadurch gibt es einen Sogeffekt, dass das Flugzeug nach oben geht. Bei euch ist es im Endeffekt ähnlich.
Genau so im Wasser. Und genauso funktioniert auch eben dieses große Segel, was wir haben, was ja eigentlich kein Segel mehr ist, sondern auch ein Wing nennen wir ihn, also auch Flügel, wie auf einem Flugzeug. Und damit kriegen wir ja diese hohen Geschwindigkeiten. Also ja, ziemlich verrückte Segelboote.
Aber stark,
cool.
Ja. Sehr stark. Wir werden auch gerade das mit dem Wing, mit dem Segel, das werden wir gleich uns nochmal genau anschauen. Auch natürlich bei voller Fahrt. Und es geht übrigens auch um Gefahren, das darf man nicht unterschätzen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute Abend unsere Gäste seid. Es geht heute um Segeln, es geht heute um Geschwindigkeit. Und Sie zu Hause werden feststellen, dass Erik Heil und Felix van den Höfen zwei ganz taffe Jungs sein müssen. Bianca Zawadiak mit ersten Bildern.
Erik Heil und Felix van den Höfel. Bring the action. Sie segeln nicht, sie fliegen. Bei der SailGP, der spektakulärsten Segelregatta der Welt. Quasi die Formel 1 auf dem Wasser. Erik Heil segelt von klein auf. Sein Können bringt ihn nach ganz oben. Unzählige Titel, sogar zweimal Bronze bei Olympia. Auch Felix van den Höfel wird quasi auf dem Wasser groß. Boote bleiben seine Leidenschaft, insbesondere an Land. Er wird Bootsbauer, schafft es mit Talent und Hartnäckigkeit an die Spitze, baut international an den besten Booten der Welt. Nun kämpfen sie gemeinsam mit ihrem Team gegen die besten Segler der Welt, rund um den Globus. Und legen jetzt bei uns an. Am 16. August kommt die SailGP nach Sassnitz. Für ein Rennen, das es in Deutschland so noch nicht gegeben hat. Leinenlos, hier sind Erik Heil und Felix van den Höfel.
Ja, das wird ein heißes Wochenende vor Rügen werden, auf jeden Fall Mitte August. Ja. Hoffentlich mit viel Wind, ne? Das ist das Wichtigste.
Ne? Und Sonne.
Ja, und Sonne wäre auch schön, also im Grunde alles eigentlich. Ja. Ne? Und viele Zuschauer, wir werden später nochmal drüber sprechen. Aber lass uns mal über diese SailGP sprechen, damit wir da alle mitkommen. 2018 wurde das Ganze gegründet. Es geht um Geschwindigkeit, es geht um Segeln. Was ist das Ziel?
Oh, ich glaube, es geht erstmal auch darum, dass sich eine erfolgreiche Segelserie weltweit durchsetzt, die nicht nur von Seglern geliebt wird, sondern von allen Racing-begeisterten Menschen, die uns umgeben. Und das merken wir jetzt vor allem auch in Richtung Sassnitz. Also die Tickets, die anfänglich angeboten wurden, sind nach 24 Stunden weg gewesen. Und dann wurden da auch erstmal die Tribünen verdoppelt. Und jetzt wurde sogar noch eine Race Village dazu gebaut. Und die Begeisterung ist riesig. Und das, was die SailGP in den letzten 5 Jahren geschaffen hat, ist echt beeindruckend.
Was ist der Hintergrund, dass das alles Nationalteams sind?
Ich glaube, wie in vielen Sportarten ist es einfach, dass wirklich Länder, die gegeneinander antreten oder die besten Sportler einer Nation da miteinander antreten oder gegeneinander auch natürlich antreten. Und ich schätze mal, wie bei anderen großen Sportarten, natürlich, da kommt der Grundgedanke her. Und jetzt gerade sind wir 12 Teams aus der ganzen Welt, die jetzt vertreten sind. Es soll in der nächsten Saison bis 14 hochgehen und ich glaube, in den nächsten Jahren geplant auch noch wirklich mehr. Ja, sind wir mal gespannt, wie es sich entwickelt. Ja, aber wir haben große Fortschritte gemacht.
Für die Fans auch zum Mitfiebern. Ne? Ihr tourt ja around the world, also ja. Neuseeland. Ihr wart jetzt gerade im Süden von England, da kommt ihr gerade her. Sassnitz, also Deutschland, Ostsee. Das ist ja immer, und überall sind Menschen, feuern ihre Mannschaft natürlich
an. Ja, das ist ein guter Punkt. Was, glaube ich, beim Segelsport wirklich jetzt neu ist, was SLGP ja jetzt auch so nennt, Stadium Racing quasi, dass wirklich die Zuschauertribünen direkt am Wasser gebaut werden, wo wir so große Tribünen mit bis zu 8000 Leuten haben. Und die sitzen wirklich an der Wasserkante und wir racen genau auf die zu und wirklich teilweise 30, 40 Meter vor der Crowd machen wir mit 60, 70 km/h diese 12 Boote irgendwelche Manöver. Und es ist total spektakulär. Und für Segeln mal wirklich sowas Neues, dass es so eigentlich fast anfassbar ist, würde ich mal sagen, oder so nah an die Leute rangebracht wird und die Fans, was wirklich spektakulär ist.
Ja, schauen wir uns mal ein paar Bilder an dazu. Genau, also aus diesem Race-Action, aus dieser Race-Action heraus. Wie viele Rennen fahrt ihr da so am Tag?
Wir fahren am Samstag geht's los mit 4 Rennen und am Sonntag gibt es 3 Rennen plus ein Finale, wo noch die besten 3 gegeneinander segeln. Und dann ist immer das letzte Rennen von den Top 3. Wer das Rennen gewinnt, ist der Sieger des Wochenendes. Und dann, genau, dann haben wir 14 Rennen oder 13 Rennen im Jahresverlauf. Und die besten 3 aus diesen 13 Rennen segeln auch genau ein Rennen für ein 2-Millionen-Dollar-Finale und das eine Rennen entscheidet.
Und das ist ja das Spannende auch gerade, was du auch sagtest, Felix, dass ihr nah an den Zuschauern dran seid, nicht weit weg an der Küste, wie das sonst bei Regatten ist, wo man als Zuschauer ja im Endeffekt gar nichts
normalerweise
sehen
kann. Sieht man gar nicht wirklich. Ja, eben, ja.
Also bei euch ist das wie, man kann das quasi hautnah live mitverfolgen. Es gibt auch große Monitore an Land, wo alles dann live mit übertragen wird. Ne?
Ja. Ja, und das macht es auch noch mal anschaulicher, weil manchmal natürlich von Land sieht man nicht ganz so genau, wo ist was oder wer liegt gerade wie vorne. Dazu hat man dann noch die Monitore, wo es wirklich super beschrieben ist. Wir haben ja auch dieses Boundaries, also wir haben eine Begrenzung, aus der wir nicht raussegeln dürfen. Und ich glaube, um da den Überblick zu halten, hilft es natürlich total. Und also ich habe selber von Land noch nie gar nicht gesehen, wirklich natürlich, aber ich stelle es mir wirklich extrem cool vor.
Jetzt müssen wir mal über Geschwindigkeit.
Und aus Athletensicht, das ist auch cool, weil normalerweise segeln, im Segel gibt es 1000 Bootsklassen und wir segeln im Olympischen 7 verschiedenen Klassen gegeneinander und dann gibt es Offshore-Segeln, es gibt Match-Racing, es gibt den America's so Cup und in der SLGP kommen die besten Charaktere aus allen Klassen zusammen. Also auch der Athlet trifft gegen die besten Segler, die es weltweit gibt.
Und es sind alles die gleichen Boote, also von der Grundbauart.
Genau, die Boote sind, haben natürlich kleine Unterschiede, aber mit unserem Racing-Format ist es so, dass wir segeln ja sehr kurze Kurse. Wir segeln mit seitlichen Begrenzungen, mit Boundaries. Und das heißt, wir bouncen im Grunde von rechts nach links und müssen mehr taktisch uns über den Kurs bewegen, als dass der Bootspeed an sich den größten Faktor darstellt. Das heißt, die Boote sind gleich genug, dass wir ungefähr die gleichen Bedingungen haben.
Ja, also es kommt ein bisschen drauf an, wie ist die Crew drauf, ne? Also das ist so das Salz in der Suppe, ne?
Darauf kommt es wirklich an, ja, absolut, ja. Wie du sagtest, die Boote sind absolut eigentlich baugleich, bis auf die kleinsten Nuancen. Wir haben immer das gleiche Setup, also wir haben immer die gleichen Segel, die gleichen Foils, alles ist genau gleich. Die Schiffe wiegen sogar genau das Gleiche, bis auf wirklich ein halbes Kilo genau.
Genau, deswegen. Es wird zentral organisiert. Die SailGP bringt Tech-Teams mit. Es gibt sozusagen 7 Tech-Teams, einen für Hydro, einen für Foils, einen für den Wing und Electronics und die kommen im Grunde von Teambase zu Teambase und stellen die Boote ein, sodass wir gar keinen Einfluss darauf haben, ob das Boot jetzt gut in Shape ist oder nicht. Wir müssen darauf vertrauen, dass das gut eingestellt ist, alle Boote gleich eingestellt sind und alle die gleichen Chancen haben.
Und jetzt müssen wir mal über Geschwindigkeit sprechen. Wir haben schon diese Foils angesprochen, die Tragflächen, die sich unter den Katamaranen befinden. Ab 32 Stundenkilometern kommt ihr aus dem Wasser raus. Weniger Wasserverdrängung, deswegen natürlich höhere Geschwindigkeiten möglich. Jetzt ist das Segel aber noch so besonders. Ihr könnt bis zu 102 Stundenkilometer, das ist der Rekord, fahren. Weht denn da auch der Wind mit 102 Stundenkilometern? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, also es gibt ja im Grunde die klassischen Segelboote wie so ein Drachen. Oder wir haben früher den Laser gesegelt im olympischen Bereich. Ja. Da segelt man im Grunde mit Vortrieb durch Widerstand. Das heißt, der Wind drückt mit einer gewissen Geschwindigkeit gegen Segel und man schiebt sich so vorwärts. Und dann gibt es die Möglichkeit im Grunde auch, dass ein Profil angeströmt wird und dann segelt man mit Vortrieb durch Auftrieb. Und dadurch wird es eben möglich gemacht, dass diese Boote eigentlich immer den Wind von vorne haben. Man segelt immer, wenn man jetzt da oben eine Windanzeige hätte am Mast, was wir nicht haben, dann würde man immer sehen, dass der bei uns heißt es Apparent Wind Angle, dass der Winkel sehr, sehr weit von vorne kommt und wir im Grunde um den ganzen Kurs fahren mit dem Wind aus der gleichen Richtung.
Sag mal, das ist doch gar kein Segel mehr, das ist doch schon Fliegen. Ja. Das ist doch Fliegen, oder?
Kann man schon fast damit vergleichen, ja.
Ja.
Weil es fühlt sich wirklich verrückt an. Wir hatten Sebastian Vettel mal an Bord, der ist ja auch Co-Eigner bei uns im Team.
Und ja. Kann man mal das Bild zeigen, auch der Sebastian. Hat euch ja besucht in New York.
Ja, er war jetzt in New York auch da und ab und zu war er mal da. Und wir hatten ihn in L.A. mal da und hatten ihn auch mit auf dem Schiff. Und danach war sein Kommentar, da meinten die Leute auch, und wie war es? Und da meinte er, ich bin ja wirklich hohe Geschwindigkeiten gewöhnt, aber ich sitze da so in meinem Sitz, irgendwie in meinem Auto und jetzt so mit 60, 70 km/h auf einem Segelboot auf so einer Kante sitzen, meint er, fühlt sich verdammt schnell an.
Er hat auch den Topspot bekommen.
Ja, er hat
den Spot bekommen, wo man im Manöver bis zu 4G abkriegt.
Ja, und solche Kräfte.
Genau, ja, weil wenn so ein Boot, ich meine, das muss man sich, vielleicht kann man das mal eben so zeigen. Stell dir mal vor, so ein Boot fährt so. Guck mal, ich zeig dir das mal eben, machen wir die Kamera mal drauf. Boot fährt so und dann Kurve. Ja, wo, das geht ja nicht so irgendwie rum, sondern es geht ja so irgendwie, ne? Und wenn du denn da außen sitzt, boah.
Ja. Genau, muss sagen, wir fahren eben eine Richtung, sagen wir auf der Kreuz gegen den Wind fahren wir mit 60, 65 km/h. Und dann hat man diesen Drehpunkt, das Foil ist so breit, das heißt, darum dreht das Boot, um diesen Drehpunkt. Das heißt, wir fahren geradeaus und dann entscheiden wir uns eben 90 Grad zur anderen Seite zu fahren, dann drehen wir ganz schnell über dieses Foil, was heißt, jemand, der gerade rüberläuft und nicht rechtzeitig in seinem Spot ist,
der läuft weiter ins Wasser,
der fliegt immer noch mit 60 km/h in die Richtung. Und das haben wir auch schon ein paar Mal erlebt jetzt.
Spannend. Spektakulär. Wir müssen gleich auch mal über das Thema Gefahren reden. Ihr tragt auch alle Helme. Ich möchte mal sagen, das hat nichts mehr viel mit nur Skipper zu tun, sondern Piloten und Crew, also in dem Sinne. Vorher segeln mit Geschwindigkeit im Race. Dabei entstehen natürlich packende Momente, die ein Leckerbissen sind für jeden Fotografen. Georg Beinlich.
Sein Lieblingsfoto. In den Händen hält er den America's Cup, die Seglertrophäe.
Als die Siegerehrung war, haben ein Kollege von mir aus Amerika und ich uns erlaubt, den Pokal für kurze Zeit in die Hand zu nehmen. Das Besondere ist, dass das wirklich noch der Originalpokal ist, den Königin Victoria 1851 gestiftet hatte. Damals hieß der 100 Guinean Cup und heute ist das der America's Cup.
Der Fotograf aus Stadthagen und die legendäre Hochseeregatta. 20 Jahre lang fotografiert er sie, auch 1995, als die Rennjachten vor der Küste Kaliforniens sich ein spektakuläres Finale liefern. Heinrich Hecht macht Jagd vom Hubschrauber aus.
Ich habe eine Draufsicht, statt auf demselben Horizont mich zu bewegen. Und ich mache in kürzerer Zeit viel mehr unterschiedliche Motive aus dem Hubschrauber, weil ich mit dem Hubschrauber sehr schnell die Höhe variieren kann. Ich kann eine weitwinklige Aufnahme machen, ich kann eine Detailaufnahme vom Boot machen. Ich habe ganz andere Möglichkeiten.
Louvre von Lee zu unterscheiden, lernte er auf dem Steinhuder Meer. Dank seiner Segelkenntnisse dirigiert er Motorboot- und Hubschrauberpiloten rechtzeitig in Position.
Ich kann vor allen Dingen bei Regatten abschätzen, wann eine spannende Situation eintritt. Was auf einem Foto auch wirkt. Als Segler weiß ich natürlich, was im nächsten Moment passiert.
Oftmals entstehen so faszinierende Bilder. Seit 4 Generationen schon ist die Familie Segel. Das Fotografieren aber muss Heinrich Hecht sich selbst beibringen. 1986 wird er Profifotograf. Über 20 Bildbände und 70 Kalender bringt er heraus. Neben dem Segelsport rückt er den verhüllten Reichstag, Oldtimer oder maritime Architektur ins Bild. Ohne Kamera verlässt er selten das Haus. Heute geht es zum Steinhuder Meer. Eigentlich sollte der gelernte Industriekaufmann bei Siemens Karriere machen, doch mit 30 kündigt er.
Ich merkte, dass irgendwas in mir rumorte. Und habe mich dann gefragt, Gnoti se auto, und das heißt auf Deutsch, erkenne dich selbst. Wer bin ich, was kann ich, was will ich? Und da war für mich dann irgendwann klar, fotografieren und schreiben. Und das mache ich jetzt mittlerweile seit 38 Jahren.
Heute will er die Flaute nutzen, um Spiegelungen im Wasser zu fotografieren. Und was sonst noch vor die Linse kommt.
Stehen! Jesus, stell dich hin!
Also für die Ästhetik fehlt mir da ein Segel, aber ich glaube, das würde mir auch Spaß machen. Weil das bringt sicherlich eine Menge auch für die Körperbeherrschung.
Nach der Kür kommt die Pflicht, die Auswahl des besten Bildes. Was Handwerkskunst und der Zufall erbrachte, muss auch dem eigenen Anspruch genügen.
Wenn das jemand lernen möchte, ist es am wichtigsten, Fotos von anderen Fotografen zu sehen, so viel es nur geht. Und daraus auch einen eigenen Stil dann zu entwickeln.
Zur Stilbildung in der Seglerfotografie gehören längst auch die Fotos von Heinrich Hecht. Sein nächstes Projekt spielt im Schaumburger Land.
Ja, und tatsächlich, das, was Sie da eben gerade gesehen haben, diese Surfbretter, nenne ich es mal, die aus dem Wasser rauskommen, das sieht man auch bei Kitesurfern ganz viel, das ist das gleiche Prinzip. Das sind diese Wingfoils, diese Tragflächen, die da drunter sind und eben das Surfbrett ab einer gewissen Geschwindigkeit rausheben, wie eure Katamaran.
Exakt das Gleiche.
Ja. Erik, du bist ja eine Seglerlegende. So kann man es ja wirklich sagen. Du bist derjenige, der auf dem 49er, glaube ich, die meisten Medaillen gewonnen hat. 49er, ne? In der 49er-Klasse, EM-Gold, olympische Medaillen, Weltmeisterschaftsmedaillen. Nun ist ja Segeln, das finde ich nochmal einen ganz interessanten Aspekt, immer schwierig auch, um Geld zu verdienen, um als Sportler damit irgendwie ja, klarzukommen. Es ist ja auch ein teures, ein intensives Hobby, und wenn man denn natürlich Erfolge haben will. Welche Vorteile hattest du als Sportsoldat?
Ja, erhebliche Vorteile. Also wir haben unseren Lebensunterhalt im Grunde wie ein normaler Soldat bestritten. Wir haben Trainingspläne geschrieben, die wurden abgegeben und waren damit freigestellt für unseren Sport. Und ich würde sagen, die Sportfördergruppe der Bundeswehr ist eine der besten Sportförderungen, die wir in Deutschland haben. Und ohne die geht es in Nischensportarten überhaupt nicht. Also die Sporthilfe ist noch sehr unterstützend. Aber und wir haben ein Team Hamburg hier in Hamburg sogar, die uns auch sehr unterstützt haben. Aber die Sportförderung von der Bundeswehr ist erheblich und ohne die würde vieles nicht gehen.
Und nach dieser Karriere als Sportsoldat, als Segler für die deutsche Nationalmannschaft in 49er-Klasse, wie bist du dann bei SailGP gelandet?
Wir haben im Grunde uns auf die Spiele 2020 vorbereitet für Tokio. Und danach haben wir überlegt, ob wir noch einen Cycle ranhängen. Und ja, es gab ein paar Materialveränderungen in der Klasse und war für uns so, ich habe Medizin studiert zu der Zeit schon. Und
Thomas ist auch Arzt, also du wolltest ein bisschen in die Richtung gehen. Ne?
Ja, und im Segeln ist das immer so ein bisschen, wie macht man den Absprung? Findet man ihn jetzt, studiert man noch was oder gibt es eine Möglichkeit im Profibereich unterzukommen? Und als Nicht-Segelnation gibt es da nicht so viele Möglichkeiten. Und ich war nie der Typ für Owner-Driver-Segeln, also wo im Grunde der Besitzer das Boot steuert und man versucht irgendwie
den Besitzer glücklich zu machen, ne?
Ja. Segeln beizubringen vor allem. Mhm. Das war nie so richtig meine Sache. Deswegen habe ich angefangen mit Medizin und fand das cool. Ich finde es immer noch cool. Bin noch nicht ganz fertig, ehrlich gesagt. Ich bin immer noch ein praktisches Jahr schuldig. Aber dann werde ich bestimmt irgendwann in weiter Entfernung auch den Beruf mal ausüben. Aber jetzt ist die SailGP gekommen als gigantische Chance, nicht nur für mich persönlich, sondern auch für Deutschland als kommende Segelnation. Wir haben in Deutschland nie so richtig ein Profiteam vor uns gehabt und die Perspektive, diesen Sport unser Leben lang ausüben zu können. Und die SailGP ist eine wirklich realistische Chance für alle Athleten, die da draußen sind, das Potenzial zu nutzen und später Segeln als Beruf auszuüben. Und mit Boris Herrmann im Offshore-Bereich gab es eine Entwicklung in die Richtung schon, vor jetzt in einigen Jahren. Und wir sind im Grunde das Inshore-Thema, kann man sagen, was die Perspektive für den Profisport eröffnet.
Und auch den Segelsport nochmal in eine andere Dimension führt möglicherweise, nochmal anderes Publikum an den Segelsport heranführt. Bei dir, Felix, war das so, du bist eigentlich gelernter Bootsbauer, hast am Bodensee Boote bauen gelernt.
Ja, da habe ich eine Ausbildung gemacht.
Es gibt eine Episode in San Francisco, da hast du dich mal als Postbote versucht, Kontakt zu haben.
Ausgegeben, ne? Ja, um da überhaupt mal reinzukommen. Ja, ich wollte, für mich war natürlich mal als Bootsbauer irgendwie kaum aus Deutschland, und für mich war natürlich der America's Cup oder diese großen Segel, also ja, der America's Cup eigentlich ist wie die Formel 1 des Segeln, war es damals, ist eigentlich SailGP auch, war für mich natürlich so da ganz oben, und da wollte ich irgendwie mal hin und hatte aber nie wirklich den Draht oder die Connections da oder kannte noch die Leute noch nicht und bin dann wirklich einfach nach meiner Ausbildung kurz danach auf eigene Faust nach Amerika geflogen, habe dann noch in einem Auto gelebt und habe das so, das war alles sehr streng geheim damals, oder ist der America's Cup eigentlich
ist immer sehr abgeschottet.
Ist immer sehr abgeschottet, und um überhaupt reinzukommen, habe ich irgendwann, dachte ich mir, okay, jetzt reicht's, habe da geklingelt, habe gesagt, hier, ich bin der Postbote, also die Tür ging auf und ich bin da mit meiner Bewerbung ausgedruckt auf einem DIN A4-Blatt reingelaufen und der ersten Person, die mir da entgegenkam, habe ich die Bewerbung so gegeben, habe gesagt, hier, ich bin ein junger Bootsbauer aus Deutschland, lass mich hier anfangen, kann ich irgendwas machen, und die waren erstmal so, oh Gott, du kannst hier nicht einmal so reinlaufen, und jetzt bin ich da, und so war ein bisschen meine Introduction, und dann long story short bin ich dann auch irgendwann da gelandet und habe mich da über die letzten über 15 Jahre auch.
Neuseeland gab es auch noch so eine Episode, da hast du mal eine Werft genervt, hast da jeden Tag angerufen?
Jeden Freitag
hast du dann angerufen, gesagt, jede Woche.
Ich bin noch da, lass mich mal machen, und irgendwann waren die auch so, Mann, komm mal am Montag vorbei und dann gucken wir mal. Das war eigentlich mein eigener Entry, und dann hatte ich am Montag, stand ich da an der Tür, habe vier Tage so ein Projekt machen müssen alleine, und dann haben sie gesehen irgendwie, okay, der switched on, und dann haben sie mir einen Arbeitsvertrag gegeben, und das war dann wirklich mein Entry eigentlich. Da habe ich in einer der besten, renommiertesten Werften gearbeitet, mhm, und auch ein richtig cooles Team. Habe dann im Endeffekt über 5 Jahre in Neuseeland gelebt, so on and off, und ja, habe derzeit 2 Americas-Kampagnen jetzt gemacht, so mit Oracle damals und eine mit Team New Zealand.
Und das Boot, was wir segeln, hast du selbst gebaut?
Ja, und das Boot...
Ich wollte gerade sagen, da ist ja das Brain für das Boot im Endeffekt, ne?
Für ja, das ist für mich eh also der allerhöchste irgendwie Erfolg und das coolste eigentlich der Erlebnis, dass wirklich dieses Boot, auf dem wir jetzt gerade segeln, habe ich damals, ja, 2017, 16 in Neuseeland gebaut.
Also nicht nur den Bootstyp, sondern das Boot, auf dem wir segeln.
Das eigentliche Boot, ja, ja. Das habe ich wirklich mit der Hand mitgebaut, mit natürlich vielen anderen.
Aber und nebenbei darf man nicht vergessen, musstet ihr immer aufpassen, dass er genügend isst, ne?
So ist es. Ja, das letztes Jahr ist er...
Er war ein bisschen schwächlich früher, ne? Ja. Kann man das so sagen?
Bei 79 Kilo. Was wiegst du jetzt?
Jetzt 97. Ja, 17 Kilo eigentlich zugenommen.
Alles Muskeln.
Zeit. Alles Muskeln mittlerweile. Ja. Das war ein langer, harter Weg. Ja, ein bisschen Fett immer noch dabei, aber ist okay. Ja, ich musste bis zu 5000 Kalorien am Tag essen. 8-mal die Woche ins Gym, alles gegeben. Ich musste Muskeln aufbauen, Gewicht zunehmen.
Natürlich, ich mache mal eine typische Handbewegung, weil das hat ja einen gewissen Sinn. Auf dem Katamaran, das hier. Das ist der sogenannte Grinder. Da muss Power drin sein in diesen Armen, in diesem Körper. Ne? Weil, damit zieht ihr das Segel hoch oder was passiert da?
Nee, wir ziehen es nicht hoch, wir trimmen es eigentlich die ganze Zeit. Also das Segel ist quasi wie das Gaspedal in einem Auto. Wenn man das Segel dichter nimmt, also man zieht es eher rein, damit kreiert man Druck und dadurch Geschwindigkeit im Boot. Und wenn man es aufmacht, nimmt man quasi den Druck wieder raus. Und damit dieses Riesensegel, was ja bis von 24 bis 29 oder auch 18 Meter variieren kann, je nach Wind, sind natürlich hohe Lasten drauf auf dieser Leine, die es gibt. Da sind bis zu 1,5 Tonnen Last drauf. Und damit unser Trimmer, der das quasi bedient, Stu, damit er mit einer Hand ziehen kann, dafür geben wir zwei Grinder ihm die Kraft. Also ich hole die ganze Zeit eigentlich nur, gebe ich ihm Kraft, damit er ziehen
kann. Es gibt zwei Möglichkeiten, Einstellungen zu verändern auf dem Boot. Ja. Das ist einmal das Grinden. Das ist vor allem... Bei uns nennt es der Schotzug, das Segel, wie es aufgeht und zugeht.
Ja.
Und dann haben wir ganz viele andere Funktionen, wie den Twist des Segels, wie es aufdreht. Wir haben das Vorsegel, wir haben die Foils, wir haben sozusagen den Rake, wie hoch man fliegt. Wir haben Rudereinstellungen, wir haben ganz viele andere Möglichkeiten noch, die alle hydraulisch sind.
Viele, ja.
Und alles steuerst du als Pilot?
Nicht alles.
Naja, aber.
Nicht alles, aber.
Ich kann mir viele Funktionen, ich habe auf diesem Ruder habe ich 10 Knöpfe, die kann ich frei belegen und da kann ich jede Funktion rauflegen, die ich möchte. Aber wir haben sie natürlich so gemacht, dass sie Sinn machen. Wir haben oft Übergaben.
Man denkt ja, ich möchte das Ihnen zeigen. Das bist gar nicht du hier unten, du bist oben.
Genau.
Du bist oben, der hintere, ne? Hast alles sozusagen im Blick. Und unten ist derjenige, der das Foil steuert. Also der die Höhe des Foils steuert, wie hoch ich aus dem Wasser rauskomme.
Genau, einen weiter vorne. Das
oder
ist die Strategin, das ist Anna.
Okay.
Und hier weiter vorne, da sitzt der Flight Controller. Bei uns ist der James Wibowski. Und der ist bei uns so ein bisschen wir nennen ihn den introvertierten Nerd. Das ist einer, der ganz ruhig, der kriegt das Rennen nicht mit, der guckt die ganze Zeit aufs Foil, hat so einen kleinen Controller vor sich, guckt aufs Foil und nachdem wir durchs Ziel gekommen sind, fragt er meistens auch,
Und
wie sind wir rausgekommen?
So.
Also der hat nicht viel vom Rennen mitgekriegt und das ist das Besondere auch, dass es so spezialisierte Positionen gibt und im Grunde geht es eben darum, dass wir als Team in den einzelnen Positionen so gut funktionieren, dass wir ohne größere Komplikationen im Kurs kommen. Und der Typ, das ist auf jeden Fall einer, der sein Detail extrem gut beherrschen muss.
Was wir Ihnen jetzt zeigen werden, hat auch was mit Booten zu tun, allerdings auch mit einer gewissen Leidenschaft von Felix, wie man sehen kann. Wer hat eigentlich, und das ist die große Frage, eigentlich Tätowierungen salonfähig gemacht? Torge Wittern-Kochs.
Johannes aus Hamburg ist Stammkunde bei Doro Hoffmann. Heute lässt er sich zum 16. Mal tätowieren.
Ich hab immer das zu Situation angefangen irgendwann und inzwischen finde ich es geil und möchte einfach schön sein.
Damit es einfach schön wird, hat Tätowiererin Doro das Motiv extra für ihn angefertigt.
Das ist ja zum Beispiel jetzt kein Adler mit Schlange oder so, sondern es war halt nach Kundenwunsch quasi gezeichnet. Zum Beispiel die Kette ist auch die gleiche Kette, die er anhat. Das ist dann schon so ein bisschen custom, also ist nicht ganz klassisch, aber basiert halt auf den klassischen Regeln.
Und mit klassischen Tattoos und ihren Regeln kennt er sich aus. Ole Wittmann promovierte über Tätowierungen. Und Hamburg St. Pauli bietet alles, was ein Tattoo-Forscher braucht.
Hamburg ist ein guter Ort, um sich mit Tätowierungen zu beschäftigen, weil Hamburg eine Hafenstadt ist. Also heute haben Tätowierer wie hier in diesem Studio einen festen Ort. Und ganz früher waren Tätowierer überall da, wo Kunden waren. Also im Gasthaus, im Park, auf Schiffen. Und Seemänner waren natürlich Kunden, weil die haben damals noch die Schiffe verlassen und haben dann eben viele Möglichkeiten gehabt, Geld auszugeben, unter anderem halt auch für Tätowierungen.
Besonders ein Mann sticht dabei im wahrsten Sinne des Wortes hervor.
Christian Wahrlich war ein Hamburger Gastronom und Tätowierer, der Urvater der professionellen Tätowierer in Deutschland ist. Also das war derjenige, der eigentlich die erste wirkliche öffentlich zugängliche Tätowierstätte hatte. Auch die Qualität seiner Arbeiten war im Vergleich zur Konkurrenz sehr, sehr hoch. Und das hat ihn zum König der Tätowierer gemacht.
Wahrlichs Motive gelten bis heute als wahre Meisterwerke der Tätowierkunst. Seine optische Erscheinung allerdings ist so ganz anders, als man sich einen Kiezkneipenbesitzer und Tätowierer vorstellt.
Er sieht sehr akkurat gekleidet aus, hat immer Anzug, West, nicht immer, aber man sieht ihn eben oft mit Anzug und Weste. Und also er war sich schon sehr der Öffentlichkeitswirksamkeit bewusst und hat tatsächlich auch das Image dieses Berufes verbessert. Also heute hätte er sicherlich einen gut laufenden Instagram-Kanal.
In der Clemens-Schulz-Straße, parallel zur Reeperbahn, eröffnete Wahrlich 1919 seine Kneipe.
Das ist meine Heimat.
Immer ein Halm und ein Klon.
Es gab schon mal einen Wahrlich. Also er hatte das Buch und eben die Flash-Zeichnungen, die überall an der Wand hingen. Und die hatte dann seinen Kunden gestochen. Und tätowiert hat er dann direkt einmal hier hinter der Scheibe. Das war so ein abgetrennter, separater Bereich. Und es gab wohl noch einen Raum hinten. Und da hat er dann eben die etwas intimeren Sachen gestochen.
Wahrlichs Andenken wird hier hochgehalten. Ein echtes Kiez-Original darf in St. Pauli nicht in Vergessenheit geraten.
Also hier ist auch der Ort, wo die ansonsten Ausgestoßenen mittendrin sind. Und da ist Wahrlich für mich auch so ein Typ, der alles aufgenommen hat. Hier haben sich alle Leute getroffen. Und Wahrlich war auch einer so der Prototypen für diesen St. Pauli-Charaktertyp, für das St. Pauli-Original.
Echte Körperkunst aus Hamburg. Ole Wittmann widmete Wahrlich nicht nur eine Ausstellung im Museum für Hamburgische Geschichte, sondern auch einen eigenen Rum und ein Buch mit all den Vorlagen Wahrlichs.
Die Qualität seiner Zeichnung, die Qualität seiner Tätowierarbeit, sein professioneller Standard, die Art und Weise, wie er quasi PR betrieben hat, das alles hat dazu geführt, dass er die Tätowierungen in Deutschland und weltweit tatsächlich auf ein neues Level gebracht hat.
Christian Wahrlich ist seit über 60 Jahren tot, seine Motive aber leben weiter.
Und ob Sie es glauben oder nicht, hat sich eben durch Zufall herausgestellt, im Tätowierstudio von Christian Wahrlich, das gibt es nämlich immer noch, da war der Felix. Ne? Zeig doch mal, welches Tattoo ist da entstanden?
Da war ich, der Anker. Das war mein allererstes Tattoo hier in Hamburg auf der Reeperbahn, als ich meine Gesellenprüfung zum Bootsbauer bestanden hatte. Jetzt waren wir in Travemünde, das ist die einzige Berufsschule für Bootsbauer. Und dann sind wir abends zum Feiern natürlich auch nach Hamburg gefahren. Dann habe ich gesagt, so Jungs, jetzt
muss es sein. Ich
habe gesagt, ja, jetzt bin ich in der Szene drin. Irgendwie jetzt lass mich einen Anker tätowieren. Da ging es los. Wie man sieht, hat sich dann die Story ein bisschen vervielfältigt auf meinem Körper. Ich habe so ein bisschen, wie wir es erwähnt haben, ja auch wie es in der Geschichte von Tattoos ja so war oder ist, haben Seemänner eine große Rolle gespielt. Und ich habe das so ein bisschen aufgenommen. Ich bin ja sehr viel gereist in meinem Leben auch und habe das auch so ein bisschen überall, wo ich war, habe ich mir Tattoos verstecken
lassen. Sind immer so Erinnerungen denn einfach?
Immer so kleine Erinnerungen an besondere Menschen, Plätze, Situationen.
Und deine Familie, also du als Familie mit deiner Frau Anna. Deine Frau Anna ist ja auch Künstlerin.
Ja, die ist auch Künstlerin.
Können wir mal zeigen, wirklich.
Sie ist die eigentliche Künstlerin.
Sie ist die eigentliche Künstlerin. Können wir mal zeigen, wirklich interessante Bilder malt sie. Also ganz klasse, schön auch mit Farben. Haben wir das Foto vorliegen? Na? Ich hoffe doch, sonst müssen wir später noch mal nachreichen. Ah, es wird gerade gesucht. Ja, es ist unterwegs. Unterwegs, es fliegt gleich rein. Können wir gleich noch mal nach. Da ist es, guck mal. Oh, da haben wir es.
Unser Studio in München gerade, unser neues Studio. Ja, Anders Aachen, sehr abstrakt.
Es ist aber auch ein schöner Ausgleich. Ne? Also dein Beruf auf diesem Racing-Boot, Racing-Katamaran und dann zu Hause diese andere Ruhe einfach auch.
Ne? Ja, es ist wirklich, wir beide sind da, glaube ich, die Inspiration kommt von der Natur, anders auch sehr naturbezogen. Und ihre, so die Vogelperspektive ist ihre Inspiration, die vor allem halt Shapes und Berge, Natur. Und ich bin natürlich auch sehr naturverbunden oder wie Erik ja auch, wir sind mit dem Wasser natürlich immer ein Element und ich selbst war immer auch künstlerisch kreativ, deswegen war das irgendwie schön, Anna kennenzulernen. Und seitdem machen wir auch irgendwie zusammen, das ist eine schöne Reise. Und wir machen sogar ein paar Projekte, die wir zusammen entwickeln, was super spannend ist. Wir haben in München ein großes Studio, wo wir leben. Und ja, das ist natürlich eine super Kombo.
Toll.
Ja.
Und bei dir, Erik, da ist es Strande. Eine Strande in Schleswig-Holstein, ne? So Kieler Bucht, also Kiel, ne? Da ungefähr befindet sich Strande. Da hast du einen Hof, also es ist kein Bauernhof, sondern es ist eine Art ein Hof mit mehreren Gebäuden. Das hast du gerade umgebaut.
Wir sind dabei. Das ist ein langes Projekt, ein Lebensprojekt, würde ich sagen. Wir sind vor 4 Jahren sind wir dahin gezogen, kurz vor den Spielen in Tokio,
ja,
und haben angefangen aufzuräumen.
Hier, guck mal, das ist die Vogelperspektive. Wir können auch noch mal zeigen, wie Erik da arbeitet, also auch mal mit einem kleinen Bagger und so weiter rumfährt. Also da ist ordentlich was los, ne?
Genau, wir haben im Grunde meine Mutter mal irgendwann dazugeholt. Die ist für die Grünanlage mittlerweile verantwortlich und entwickelt im Grunde alles, was sie entwickeln kann. Aber klar, da sieht man noch mal ein Terrassenprojekt. macht Laune. Ich habe, glaube ich, in der Zeit, die wir da hatten, habe ich noch nie so viele Freunde um mich herum gehabt, wie da. Wir haben im Grunde so viel Zeit miteinander verbracht, weil es natürlich auch wirklich ein Paradies für Projekte ist. Also ein Paradies für Freunde zusammen, um Spaß zu haben, irgendwas zu entwickeln und was langfristig zu bauen.
Was sagt denn deine Frau Luisa, ihr habt jetzt auch gerade geheiratet, was sagt deine Frau Luisa denn zu deinem Sport?
Sie ist selbst gesegelt früher. Sie ist auch verbunden mit dem Sport ein bisschen.
Segeln und SailGP ist, glaube ich, noch ein kleiner Unterschied.
Ja, klar. Also ja, wenn man sieht, dass da auch mal was passiert, ist natürlich nicht keine gute Werbung für mich. Aber grundsätzlich unterstützt sie mich natürlich. Hat ein bisschen Sorge hier und da, wenn so ein Wing-Failure kommt, wenn ein Mast bricht oder doch was passiert auf dem Kurs. Aber bisher hat sich die SailGP nicht... Da gab es... auch auf Holz klopfen, aber es gab im Grunde noch keine weiteren größeren Verletzungen.
Aber wir können mal ein paar Bilder zeigen, wie da mal ein bisschen was so, ja, auch irgendwie in gefährliche Situationen möglicherweise hineinreitet. Also so ist das an Bord. Das ist ja schon, also...
Das ist die Sicht, ja, genau.
Das ist die Sicht, ne?
Ja, man sieht zum Teil nicht viel.
Hier passiert's.
Hier sieht man den Mastbruch von den Australiern. Das war natürlich absoluter Horror. Passiert eigentlich auch nicht. Also eigentlich ist in Anführungsstrichen, es wurden danach die Wings repariert und hier sieht man eine Kenterung. Das passiert öfter, man kann kentern. Ist kein großes Drama, muss ich eben festhalten, dass man nicht dann, das Boot ist 8 Meter breit, dass man nicht diese 8 Meter runterfällt. Aber ansonsten richtet man danach das Boot wieder auf, kalibriert einmal die Systeme neu und dann geht's weiter. Das ist also nicht so, dass wir aufhören zu segeln, wenn sowas passiert. Uns noch nicht passiert, zum Glück.
Genau. Seid ihr da irgendwie am Boot auch, seid ihr am Boot auch fest? Also weil da ist ja auch viel,
genau,
Bewegung.
Wir haben Leinen, wir haben so eine Art Trapezweste für Kletterer an und sind befestigt an der Leine, die von der linken zur rechten Seite des Bootes führt. Das heißt, wir können Meter nach vorne fliegen, Meter zurück, aber weiter nicht. Nur, worüber wir vorhin gesprochen hatten, wenn man rüberläuft, man kann natürlich diese 8 Meter nutzen, um rausgefeuert zu werden. Und das ist das große Risiko, was wir haben, dass wir im Grunde beschleunigt werden. Aber seitdem es dieses System gibt, dass keiner vom Boot fliegen kann, gab es auch keine schwerwiegenden Verletzungen.
Felix, wann weißt du, wann du als Grinder loslegen musst und in welche Richtung? Das heißt also, wie findet die Kommunikation statt?
Eigentlich gar nicht. Je besser wir sind als Team sind, desto weniger reden wir auch eigentlich. Also eigentlich, wenn wir gar nicht reden, sind wir am besten eingestellt. Es ist eine Gefühlssache, Intuition, ein bisschen das Boot zu spüren. Als Segler weiß man natürlich, wann braucht ein Boot jetzt ein bisschen wieder mehr Druck. Wir wackeln ja die ganze Zeit hin und her. Wann muss ich Druck aufbauen? Wann brauche ich weniger Druck? Also es ist ein Gefühlsinstinkt natürlich. Und ich sehe das Segel natürlich auch mal auf und zugehen. Also ich weiß natürlich auch mal ein bisschen, wann ich wieder kurbeln muss. Und je effizienter ich da natürlich bin, desto besser ist es für mich, weil ich mir natürlich meine Kraft spare. Wir haben 2 Gänge. Vorwärtskurbeln ist der erste Gang, damit wir natürlich die großen Jungs uns reinlehnen können und mehr Kraft produzieren. Dann haben wir noch einen 2. Gang, den wir rückwärts dann kurbeln. Wir sind immer zu zweit. Also mir steht noch Will gegenüber. Der kurbelt noch mit immer fleißig. Und dann gibt es ja noch Jona. Jona und ich, wir wechseln uns immer ab. Wir segeln immer nur ein Rennen und dann tauschen wir uns aus. Dann segelt der nächste Rennen, weil unser Job so anspruchsvoll oder so hochanstrengend ist, sage ich mal, dass wir mit 188 Puls von diesem Boot runtergehen wahrscheinlich und schon Tunnelblick. Ja, werden wir wie kleine Motoren, werden wir ausgetauscht und ja, das ist eigentlich so.
Ja, tolle Job da gerade. Tolle Teamleistung, ja, muss ich sagen. Wir werden jetzt gleich nochmal einen Blick nach Rügen werfen, also vor Sassnitz, wo das nächste Rennen stattfinden wird. Großes Kino gibt es am 16. 17. August vor Sassnitz auf Rügen. Der German Sail Grand Prix. Zum ersten Mal in Deutschland. Ihr seid auch dabei mit dem deutschen Boot. Was macht dieses Revier in der Ostsee so besonders, Erik?
Ja, es hat erstmal eine der besten Windstatistiken im Ostseebereich. Wir haben 70% 12 bis 16 Knoten Wind. Das ist für uns der absolute Wahnsinn aus Südwest mit Flachwasser. Das heißt, die Boote kommen damit an ihre Limits. Und ja, man zeigt das Produkt im Grunde, so wie man es nur zeigen kann, schnell in Action und ja, mit viel Geschwindigkeit über den Kurs. Und dann gibt es noch eine andere Option, das wäre nicht so schön, das wäre die Ostwind-Variante.
Nein, um Gottes Willen. Nein, darüber reden wir nicht. Ja. Darüber reden wir nicht.
Trotzdem gut für die Zuschauer. Also es ist,
dann gibt es viele Wellen. Ne?
Es ist Spektakel, es ist nicht so schön für die Segler, weil wir wirklich am Limit laufen, aber es wird immer noch hektisch.
Ja, das ist ja auch ein Thema. Ne? Also das ist die Show, weil ihr fahrt ja relativ nah am Ufer lang, kurze Strecken, kurze Rennen. Also es sind immer so Rennen, so 10, 15 Minuten ungefähr. Man hat also eine Übersicht, was da passiert auf dem Wasser. Das ist ja auch das, was die Zuschauer irgendwo sehen wollen, möglicherweise, ne?
Absolut. Ich meine, das ist ja auch die Action, die man einfach sehen will, wenn mal was passiert, ist natürlich immer auch Einschaltquoten, die Leute sehen es. Man will natürlich hoffen, dass nichts passiert, aber klar, je mehr Action, desto besser. Und bei wenig Wind irgendwie langsam rumtreiben, tuckern, will natürlich auch keiner sehen. Ja. Ist natürlich Segeln, wir sind an die Natur gebunden, aber wir hoffen, wir drücken mal die Daumen und dass es ein gutes Event wird.
Ist das denn auch so ein bisschen so, kann ich mir das vorstellen, für die Zuschauer, so Familienevent, dass da an Land so Zelte sind, Ausstellungsflächen, Tribünen sind, dass man da ein bisschen rumlaufen kann, vielleicht mal ein Rennen zuschauen kann?
Hier hat man es gerade gesehen auf dem Bild davor. Mhm. Da gab es im Grunde die Mole, die es gibt vor Sassnitz, eine der längsten Molen Europas. Und auf dieser Mole, genau, da sieht man es, auf der Mole, da wird eine dieser großen Tribünen gebaut. Dann gibt es noch eine Lounge, die darauf gebaut wird. Es wird alles auf dieser Mole stattfinden. Und es gibt ein Race Village, was auf einer Grünfläche davor entsteht. Und hier hinten in dem Bereich, das ist gerade ein recht neues Bild, in dem Bereich haben wir die ganze Tech-Side. Das heißt, da gibt es Touren, wo die Boote gezeigt werden.
Melodie?
Ja,
das hört sich gut an. Wir müssen zu Ende kommen. 16. 17. August vor Sassnitz. Sail GP.
Komm vorbei.
Viel Spaß.
Drückt uns die Daumen.